Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, hallo lieber Robert, ich begrüße dich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts für nicht entscheidbare Fragen. Ich bin schon ganz neugierig und gespannt, nicht nur, was sich bei dir die letzte Zeit an interessanten Forschungserfahrungen möglicherweise ergeben hat, ob im Alltag oder in einem streng wissenschaftlichen Kontext, wo du ja auch jetzt unterwegs bist, habe ich letztes Mal erfahren. Und habe aber auch selbst auf die letzte Folge sehr viele Feedbacks erhalten und bin gespannt, was bei dir angekommen ist. Und vielleicht können wir damit heute beginnen.
Sehr gern, Kadi, hallo.
Ja, magst du vielleicht mal starten mit den Feedbacks?
Ich glaube, du bekommst immer größere Zuschriften und Fanpost als ich. Bei mir ist es immer so in einem überschaubaren Ausmaß. Aber was ich sehr spannend fand, war die Rückmeldung, dass wir, also es gab verschiedene Rückmeldungen. Manche haben gesagt, das war eine Podcast-Folge wie alle anderen, die war gut. Andere haben gesagt, oder eine Rückmeldung hat mich erreicht, wo die Aussage war, naja, ihr habt endlich mal miteinander gesprochen und nicht nur einfach so eure Geschichten erzählt und irgendwie angeknüpft, also im Sinne von dieses Ja und, im Sinne von, also ne, du hast erlebt, ich habe erlebt, du hast erlebt, ich habe erlebt, sondern dass es irgendwie verwobener war, mehr miteinander in Wechselwirkung stand. Und ich persönlich fand tatsächlich die zweite Rückmeldung spannender als die erste, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, gerade wenn ich dann so auf dich reagiere, okay, KD hat jetzt was erzählt, und jetzt erzähle ich so, ja gut, danke KD, dass du es erzählt hast, und dann erzähle ich meinen Gedanken Salmon. Und wo ich mir auch denke so, ist das überhaupt spannend und interessant? Und ist es überhaupt, jetzt sage ich mal, wirklich ja ein Gespräch zwischen uns, wenn du deine Sichtweise teilst und ich meine Sichtweise teilst, da habe ich jetzt nicht per se eine Bewertung, aber ich konnte auf jeden Fall diese Einschätzung nachvollziehen, dass es eben bei manchen so ankommen kann oder eben auch ankommt, dass wir quasi nebeneinander herreden in Anführungszeichen. Und es gibt manche Gespräche, da hatte ich wirklich das Gefühl, ja okay, da sind wir jetzt wirklich gut miteinander in Resonanz gegangen und manchmal so, ja, okay, wir haben jetzt einen Erfahrungsraum geteilt und quasi wir haben uns ein Bild angeschaut und haben dann jeweils gesagt, was wir sehen. Also das fand ich tatsächlich eine sehr spannende Rückmeldung. Es hat sich für mich tatsächlich auch persönlich so angefühlt, dass es da diesen Unterschied gab.
Okay. Ja, ich wünsche mir, dass es natürlich Unterschiede gibt in der Form, wie wir hier unsere Beziehung oder Interaktion gestalten. Trotzdem finde ich spannend, nochmal zu gucken, wofür könnte es eine gute Strategie sein, einfach die Dinge auszusprechen, so wie du sagtest, vielleicht nebeneinander her, dass es scheinbar nicht so verbunden wirkt. Das kann ja Vorteile haben. Und da habe ich gedacht, was könnte das bei uns für Vorteile haben, wenn wir jeder für sich aus seiner Welt erzählt, der andere lässt es stehen und dann wirkt es ja scheinbar so, dass das nicht bezogen ist aufeinander, sondern der andere teilt dann seine Dinge mit. Wofür könnte das ein Vorteil sein?
War das jetzt eine rhetorische Frage oder eine explizite?
Sowohl als auch. Ich dachte, dir fällt was dazu ein. Du bist ja häufig Spontanhandler und Äußerer.
Ja, deswegen frage ich nach, damit ich nicht in eine rhetorische Frage reinlaufe und du sagst, ja danke Robert, eigentlich war das eine rhetorische Frage fürs Publikum. Die sollen erstmal selber oder überhaupt nur nachdenken und es braucht gerade gar keine Antwort von dir. Ja. Deswegen meine Nachfrage. Es vermeidet natürlich Auseinandersetzungen und Konflikte oder, sage ich mal, reduziert die Wahrscheinlichkeit, weil in dem Moment, wo ich das andere stehen lasse und mein eigenes, also das ist zumindest mein erster Gedanke, im zweiten Moment denke ich mir, es kann aber auch ja Konflikte schüren, In dem Moment, wo du ja eine Bezugnahme von mir dir wünschst oder erwartest und ich erzähle nur meine Sache nebenher. Also ich glaube, das lässt sich auch gar nicht pauschal beantworten, was da quasi das Gute oder Schlechte dran ist. Sondern es kann ja je nach, sag ich mal, Gegenüber dazu führen, dass zwei eben, ne, so ähnlich wie bei so der norddeutschen Mentalität, das einfach gut nebeneinander stehen lassen. Wenn der eine sagt Moin und der andere sagt Moin und dann stehen sie beide 10 Minuten am Meer und dann sagen so, ja, war ein gutes Gespräch und gehen. Das ist die eine Möglichkeit. Und auf der anderen Seite, wenn du halt jemanden hast, der vielleicht eher eine größere Bezugnahme sich wünscht und der eine sagt Moin und der andere sagt Moin und dann stehen beide schweigend nebeneinander, dann kriegst du hinterher vielleicht einen ganzen Schwall an Vorwürfen, was du dich nicht für den anderen interessiert hast und so weiter und so fort. Also nur weil ja letztendlich dasselbe beobachtbar ist, heißt das ja nicht, dass das für die beteiligten Personen genauso wahrgenommen werden muss. Also deswegen kann ich jetzt zumindest nur diese, ich sag mal, anfänglich differenzierte Antwort geben, anstatt dort einen allgemeingültigen Vorteil aus dieser Kommunikationsform abzuleiten.
Ja, okay, wunderbar, vielen Dank. Also ich könnte jetzt so richtig tief philosophisch nochmal einsteigen und auch fachspezifisch. Das andere impliziert ja, dass es überhaupt sowas halt gibt, wie man könne sich wirklich aufeinander beziehen und dann auch verstehen, was der andere sagt.
Finde ich einen validen Punkt, knüpft auch gut an eine Unterhaltung, die ich gestern hatte, weil ja für mich zumindest die Frage im Raum steht, geht es darum, den anderen zu verstehen, oder dass ich das Gefühl habe, dass ich den anderen verstehe oder dass der andere sich verstanden fühlt. Und wie lässt sich das unterscheiden und wofür ist es wichtig? Also das ist zumindest in meinem Leben, hat sich das irgendwie so ausdifferenziert im Sinne von, möchte ich überhaupt verstehen, möchte ich nur das Gefühl haben, zu verstehen, geht es eigentlich um verstanden werden, möchte ich, dass der Gegenüber das Gefühl hat, dass er verstanden wird oder, und lässt sich, ne, ist es überhaupt notwendig, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, also wofür ist es wichtig, ob jemand dann verstanden wird, das Gefühl hat, verstanden zu werden, versteht oder das Gefühl hat zu verstehen, also es ist ja auch die Frage, wieso überhaupt mit dieser Frage beschäftigen.
Okay, auch wichtig, ja. Aber man könnte ja auch der Theorie folgen, dass Kommunikation mit anderen auch trotzdem eigentlich immer nur Aspekte eines Selbstgespräches hat. Das heißt, dass sich Menschen eigentlich sich selbst immer eigentlich nur ihre eigenen Sachen wieder erzählen und sie glauben, sie erzählen das nur anderen.
Absolut, also das, also wie gesagt, ich hatte kürzlich ein Gespräch, da war das so ähnlich, wo ich mir dann denke, oder auch in Beratungs-Coaching-Gesprächen, kennst du ja sicherlich auch, dass die Leute dir erstmal eine Viertelstunde Sachen aus ihrem Leben erzählen oder aus einer Problemsituation oder, und dann sagen, naja, ich hoffe, sie haben es jetzt besser verstanden, worum es mir geht oder was für mich wichtig ist, und ich denke mir so, wenn es nach mir geht, hätten sie nach 3 Minuten aufhören können. Aber
Da bist du
ja,
doch
das
zu
ist halt,
höflich zu und
ja, was heißt zu höflich? Ich bin da nicht zu höflich, sondern ich habe ja das, wie du sagst, ich habe das Gefühl, das ist für die andere Person gerade wichtig. Und es ist ja auch so, dass wenn ja, also wenn der Auftrag geklärt ist, grätsche ich ja mitunter auch dazwischen. Wenn die Leute sagen, ne, machen Sie das, gehen Sie dazwischen, wenn Sie das Gefühl haben, ich komme da in irgendeine Schleife oder so und unterbrechen Sie mich da gerne oder laden Sie mich ein, da auszusteigen, dann mache ich das. Aber es gibt ja auch manchmal diejenigen, jetzt im Systemischen würden wir ja von Klagenden sprechen, also die ja zu dir, ne, in die Praxis kommen und sagen, bei mir ist es ganz schwer und so weiter und so fort. Und dann erzählen die dir quasi eine Viertelstunde, 20 Minuten, was eigentlich sie für Probleme haben. Da ist aber noch nicht mal geklärt, was wollen sie eigentlich machen, was hast du für einen Auftrag, welche Rolle spielst du jetzt in dieser Betrachtung und so weiter und so fort. Und wo bei mir dann die Frage auftaucht, ist das gerade hilfreich, für wen erzählen die das gerade und so weiter und so fort. Und dann frage ich, manchmal habe ich das Gefühl, das ist denen wichtig. Dann lasse ich die auch eine Viertelstunde erzählen. Also wir haben ja bei der Bahn, haben wir ja diese Perspektivgespräche, die Leute buchen können, um einfach zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade in meinem, Klammer auf, beruflichen, Klammer zu, Leben. Und die sind auf 90 Minuten angesetzt. Und dann, wenn da jemand erstmal eine Viertelstunde erzählt, lasse ich die erstmal eine Viertelstunde erzählen. Aber nach einer Viertelstunde frage ich nach, dass ich einfach bemerke, dass da die Person sehr viel erzählt und dass für mich jetzt einfach unklar ist, ist es für die hilfreich, dass sie jetzt, dass ich von der Seele redet, das gibt ja diesen schönen Ausspruch, oder ist quasi so, dass die Person sagt, sie möchte auch noch was mitnehmen, weil im ersten Fall würde ich mich zurücklehnen und würde einfach 90 Minuten zuhören und an meinem Wasser nippen. Und dann wüsste ich, okay, ich habe einen guten Job gemacht, indem ich mich 90 Minuten zurückgelehnt habe und einfach zugehört habe. Oder ist es so, dass ich tatsächlich nochmal irgendwie aktiv werden muss? Und das finde ich einfach auch ja ein spannendes Spannungsfeld.
Okay. Ja, ich versuche ja mit zunehmendem Alter immer weniger aktiv werden zu müssen, um mit meinen Energien hauszuhalten. Aber mir ist gerade eingefallen, weil du auch nochmal Bahn gesagt hast. Ich hatte eine sehr interessante Erfahrung gemacht mit einer älteren Dame. Also damals, das ist schon viele Jahre jetzt her, ich bin ja immer sehr viel Bahn gefahren. Und war dann zu einem Arbeitstermin unterwegs und hatte meinen Laptop auf und dann stieg in Kassel-Wilhelmshöhe eine ältere Dame dazu. Ich war Richtung München unterwegs und halt setzte sich zu mir und diese Dame, der war es wichtig, mit mir zu sprechen oder mir Geschichten zu erzählen. Egal, ob ich aktiv werde oder nicht. Und da ich eigentlich arbeiten wollte und die ließ sich aber auch nicht bremsen, habe ich dann so eine kleine Hypnosestrategie angewendet, die ich jetzt aus der Hypnotherapie ja, kenne und natürlich auch damit arbeite, dass ich manchmal immer nur mich zu ihr gewandt habe und habe genau in ihren Worten sozusagen die letzten Sachen, die mir sie gerade erzählt hat, habe ich ihr nochmal zur Verfügung gestellt. In ihren Worten. Mehr habe ich wirklich nicht gemacht. Ich habe meines Erachtens überhaupt nichts Eigenes gesagt. Sie stieg dann in Würzburg aus und sagte zu mir, schmeichelte mir wohl etwas. Vielen Dank, junger Mann. Sie hätte sich wirklich schon lange nicht mehr so gut unterhalten wie mit mir. So. Und das kam mir eben gerade noch mal in den Sinn, weil in meinen Lehrveranstaltungen im Bereich halt Hypnotherapie war dann manchmal immer die Frage, ja, was ist denn, wenn die andere Person, also wenn sie in einer sogenannten Trance ist, in einer inneren Versenkung, wenn sie gar nicht mit mir spricht, also wenn sie ganz ihren eigenen Themen nur nachhängt? Und da kann ich mich an viele Fragen erinnern und an Schilderungen, dass das dann für die Beratungsseite oder für die therapeutische Seite nicht immer gut aushaltbar war. Also wenn die nicht wussten, was passiert beim anderen scheinbar. Ja, wobei ich es auch spannend finde, auch da wieder die Frage zu stellen, was mir der andere sagt, weiß ich wirklich, was bei dem im Inneren passiert. Ich höre ja erstmal nur Sprache und Wörter. Und das aber umgekehrt, wo du sagst, wir beide stehen am Strand, gucken aufs Meer und sagen Moin zueinander und gehen nach 10 Minuten oder nach einer Viertelstunde wieder auseinander. Und halten das aber für uns für eine sehr, ich sage mal, für einen fruchtbaren Austausch. Gemeinsam auf das Meer zu schauen, ja, eine geteilte Aufmerksamkeit. Aber jeder kann in seinem Inneren so die Gedanken haben und die inneren Selbstdialoge führen, die für ihn im Moment wichtig sind. Und vielleicht gelingt mir das besser, wenn ich weiß, Robert steht rechts von mir. Und ich habe 10 Minuten Nähe mit ihm oder wie wir in der letzten Serie gesagt haben, in einem gemeinsamen Resonanzraum sind und gehe weg und fühle mich gut, weil ich in dieser Zeit innerlich ganz viele wichtige Themen neu verhandeln konnte, die mir jetzt die Aufmerksamkeit und den Blick ein bisschen klarer gestaltet haben innerlich. Ja, also, da komme ich jetzt zu. Du schweigst jetzt und lachst. Gibst mir genau diesen Raum nochmal, damit das in mir auch entsteht. Sehr geschickt, sofort umgesetzt. Das eine Feedback war ja auch, dass geschrieben wurde, ja, das sei zum ersten Mal eine Erfahrung für einen Hörer oder Hörerin gewesen, dass man auch Wissen hier, da war die Formulierung abgreifen kann. Also abgreifen heißt ja, dass man das dann für sich hat und dass man das für sich nutzen kann. Und deswegen fiel mir das gerade nochmal ein, weil einfach mal darauf zu achten, an welchen Stellen ich meine Wörter nicht nach außen lasse, sondern durch sogenannte Pausen erst auf der anderen Seite etwas möglich mache, was vielleicht so in einem wechselseitigen Dialog gar nicht möglich ist. Also eine etwas andere Versenkung, eine andere Vernetzung und Verbindung herzustellen von, neuronalen Netzwerken oder von Wissenseinheiten. Okay, du willst das jetzt die ganze Zeit im Podcast fortsetzen, das finde ich gut.
Ich hab überlegt, wie lange ich das mache, ob das jetzt einfach so ist, dass du was erzählst, dann einfach nichts passiert und du dann weiter erzählst. Das wäre eigentlich vielleicht zumindest mal eine gute Ausweichoption, falls ich mal nicht verfügbar bin und du alleine eine Folge aufzeichnen willst, dass wir einfach dann den Anfang reinschneiden aus irgendeiner anderen Folge und du dann einfach monologisierst mit entsprechenden Kunstpausen, wobei ich glaube, es schon einen Unterschied macht, dass ich auf jeden Fall ja noch anwesend bin und ja auch visuelles Feedback gebe. Und es war natürlich so, dass ich gedacht habe, ich greife das mal auf und schaue einerseits, was zwischen uns hier passiert und natürlich auch, was bei Hörerinnen und Hörern vielleicht passiert, wenn die dann vielleicht auch einen Moment der Irritation haben, weil erstmal nichts weitergeht, sondern einfach ein Raum entsteht, in dem halt auch einfach noch Sachen nachwirken können.
Okay. Ja, aber im Grunde genommen ist es ja genau das Modell unseres Podcastes, dass wir durch die Art unserer Kommunikation und Dialog und auch die Geschichten genau sogenannte innere Prozesse aktivieren möchten bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ohne dass sie es offenlegen müssen. Weil ich glaube, dass es eben viele Themen gibt, wo wir gut beraten sind oder auch manche das ja gar nicht wollen, dass was wirklich in ihrem Inneren alles abläuft, dass das andere Menschen halt erfahren. Das kann ja von Fantasien zu irgendwelchen Dingen anfangen, Bewertungen auf andere, auf sich selbst, die man nicht unbedingt nach außen geben möchten. Und von daher könnten Sie natürlich über unsere Art von Geschichten selbst Ideen bekommen, A, vielleicht gewisse Bewertungen aufzulösen, anders zu setzen, dass irgendetwas leichter geht, was jetzt vielleicht im Moment schwer ist, oder was zu leicht geht, vielleicht auch ein bisschen schwerer wird.
Ich finde den zweiten Gedanken gerade spannend, allen voran, weil ich gerade in meinem eigenen Gedankenstrom war und dann der Gedanke kam und ich jetzt versuche, den irgendwie einzusortieren, im Sinne von, was könnte mir dann möglicherweise ein schwerer fallen und inwiefern wäre es gut, wenn mir etwas schwerer fällt. Aber ich lasse den Gedanken einfach mal nachwirken. Das ist ja auch bei mir mitunter so, dass manchmal dann Tage oder Wochen später die Sachen erst irgendwie so andocken. Aber ich hatte gerade noch einen Gedanken. Ja, bezüglich des Spannungsfelds, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Aber auch mir geht es ja zumindest so. Ich meine, und ich glaube dir ja auch ab und zu mit der Frage, was teilen wir eigentlich hier in dem Raum? Weil ich meine, nur weil wir jetzt ja hier zwei in einem vertrauten und sicheren Raum sind und wir, glaube ich, uns gegenseitig recht viel erzählen, ist ja nochmal was anderes, wenn wir sagen, okay, wir haben uns jetzt viele Sachen erzählt und jetzt geben wir das nochmal Leuten in die Hand, die sich das auch anhören können und wo wir ja auch quasi keine Kontrolle darüber haben, wie kommt das an, was wird vielleicht anders interpretiert, als wir das sehen und meinen, weil dann letztendlich ja keine Rückfragen gestellt werden können, sondern dann das, was wir gesagt haben, für die Wahrheit genommen wird. Hier im Dialog haben wir immer die Möglichkeit, uns ja zu korrigieren. Das haben wir ja nicht, wenn wir unsere Aufnahme jemandem zur Verfügung stellen und dann quasi dort jemand mit einer Bewertung drauf geht.
Ja, nun ist ja die Frage, ob das überhaupt wiederum möglich ist, ne? Dass andere die Wahrheit da raushören, was wir sagen, möglicherweise, ne? Das ist
In deiner Welt und meiner Welt vermutlich eher weniger, aber ich glaube, wir kennen beide entsprechende Personen, die so durch die Welt gehen. Und ich, ne, ich meine, ich habe mich wieder selbst innerlich dann irgendwie geohrfeigt für einen LinkedIn-Kommentar. Ich meine, du weißt ja, ich schreibe ja immer ganz gerne mal Kommentare auf LinkedIn und gerade um auch, ich sag mal, bei manchen Diskussionen, ich will nicht sagen, ein Gleichgewicht herzustellen, aber um zumindest dafür einzuladen, das Ganze ein bisschen differenzierter und vielschichtiger zu sehen. Und zu meinem Leidwesen kommen dann eben regelmäßig Personen vorbei, die dann sagen, das haben sie aber nicht geschrieben, das sehen sie ganz anders, das haben sie falsch gemacht und so weiter und so fort. Wo ich mir dann kurz innerlich denke, okay, Robert, packst du jetzt einfach mal deine Kompetenzen aus und drückst die Person gegen die Wand? Oder schaue ich, dass ich dann doch vielleicht innerlich da diese Anspannung und diese Wut und dieses Unverstandensein und diese Betroffenheit, dass ich das loslasse und einfach nochmal sage, okay, ich formuliere es nochmal anders, um die Einladung vielleicht passgenauer für die andere Person abzustimmen. Und zeitgleich komme ich dann an, glücklicherweise an meine Grenzen, dass ich sage, okay, wenn die Person zum dritten oder vierten Mal dann in die Kerbe hackt, dann sage ich halt, soll sie hacken, ich gehe woanders hin. Aber wie gesagt, ich bin immer noch in der Lernphase, dass eigentlich Diskussionen im Internet nichts bringen. Zumindest nicht mit Leuten, die jetzt da am Ende auch gar nicht diskutieren wollen, sondern wo es ja eigentlich immer noch häufig nur darum geht, Applaus letztendlich für den eigenen Standpunkt einzuheischen. Und das ist letztendlich ja kein Problem von den Leuten oder mir, sondern es ist einfach halt eine Frage, ist es der richtige Spielplatz oder brauchst du da nicht andere Kontexte, wo eben ja solche Auseinandersetzungen und Diskussionen möglich sind. Und das ist natürlich im freien Internet, wo jeder einfach dazukommen kann. Also so, als würden jetzt hier Leute auf der Straße sich zu uns in den Podcast setzen können und plötzlich mitreden können. Das wäre, glaube ich, wenig. Also es wäre interessant, wenn wir so einen Walk-in-Podcast hätten, da kommt einfach jemand dazu, hat vielleicht vorher sich das angehört, so Fishbowl-mäßig, was wir gesagt haben, und trägt dann seine Meinung dazu bei. Aber es ist dann die Frage, inwiefern ist es nützlich und hilfreich und natürlich daran angeknüpft auch für wen. Aber wie gesagt, es gibt durchaus Personen, die sagen, doch, ich weiß, wie es wirklich ist. Und KD, ich habe ja auch erzählt, ich habe das Universum bis 12 Millionen Lichtjahre verstanden und ich meine, da rücke ich ja auch nicht ab.
Deswegen mache ich ja auch mit dir den Podcast,
Ah.
dass du der Einzige bist, der das bisher so verstanden hat. Und deswegen freue ich mich auch immer wieder auf jedes Gespräch mit dir, weil ich bin davon Lichtjahre entfernt, das zu
Ja.
verstehen. Aber nochmal zurück zu dem anderen Thema. Ich würde sagen, ja, das ist ja gerade der Vorteil. Und das müssten dann so Menschen wie wir, die das machen, aushalten. Dass wir unsere Dinge sagen, ohne Kontrolle darüber zu haben, wie das andere hören, wie sie es einschätzen, bewerten, welche Gefühle es in ihnen auslöst und was letztendlich für eine Meinung oder für ein Bild über uns entsteht bei denen, ja, von, was weiß ich, Oberschlaumeier bis was weiß ich wohin. Also diejenigen, die das Universum verstanden haben, das kann ja auch sein. Und das ist ja der Vorteil, dass man sich ja sozusagen als Person, ich sag mal, der Öffentlichkeit diesen Projektionen aussetzt. Und das ist ja das Angebot von uns. Also wir geben ihnen ja quasi, finde ich jedenfalls, auch eine Art Erlaubnis, nutzt uns so, wie ihr das gerade braucht. Und wenn ihr meint, ihr müsst das alles, was weiß ich, kaputt machen, entwerten, bewerten, beschimpfen, schimpfen und so weiter, dann macht das. Dann ist das unser Angebot für euch und da freuen wir uns, dass wir so viel Einfluss und Macht mit diesem Art Podcast auf euer aktuelles Wohlbefinden haben. Also mehr Kompliment gibt es eigentlich gar nicht für mich.
Ja, das hat's ja, ich erinnere mich, das hast du mir auch mal irgendwann in deiner, aus meiner Sicht, tiefen Weisheit erzählt, dass das ja letztendlich auch eine Form von Wichtigkeit, Bedeutsamkeit und Bewertung ist und die Person sich auch fragen kann, warum reagiere ich eigentlich so sehr darauf, sei es in die eine oder die andere Richtung. Und ich fände es ja tatsächlich auch mal spannend, wenn wir, ich sag mal, böse Briefe bekämen, weil ich meine, die Resonanzen, die bisher, also zumindest mich erreicht haben und auch, was du mir ja dann mal erzählt hast, was dich so erreicht hat. Die Sachen waren ja überwiegend positiv. Gut, es gab mal die eine oder andere Person, die gesagt hat, ja, der Robert ist ja ganz schön abgehoben oder ne, stellt sich so dar, als stünde er über den Dingen und so weiter und so fort. Aber das ist ja tatsächlich eine Facette, wo ich auch sage, ja, das stimmt auch. Also, und zeitgleich habe ich mich mittlerweile ein bisschen mehr damit angefreundet, dass ich halt diese Seite habe. Und ich glaube, das ist auch eine große Ressource für mich dort, mich halt hinzustellen und zu sagen, ich hätte das Universum besser gemacht. Ja, und ich glaube, in Teilen hätte ich das auch. Also da stehe ich ja auch zu. Und ich weiß nicht, ob du noch was zum Vorherigen hast, weil ansonsten wäre das für mich auch eine Überleitung tatsächlich zu einem nächsten Thema. Aber vielleicht hast du ja noch was für den vorherigen Block.
Nein, wir können durchaus weitergehen.
Weil ich tatsächlich auch kürzlich diese Unterhaltung zum Spannungsfeld Überheblichkeit auf der anderen Seite, Minderwertigkeit, das Erleben auf der anderen Seite geführt hatte und wo ich halt sage, naja, nur weil jemand sich hinstellt und sagt, wie gesagt, das mit den 10 Millionen Lichtjahren sage ich ja mit einem großen Augenzwinkern, ich meine, im besten Fall hört man es raus, im zweitbesten Fall kennt man mich und im drittbesten Fall glaubt man es. Aber bei vielen anderen Sachen ist es ja vollkommen legitim, finde ich, zu sagen, ich bin gut in etwas und das ist so, Punkt. Und das wird ja aber häufig dann oder kann häufig als Überheblichkeit und Arroganz halt ausgelegt werden, wo ich mir denke, also wieso und wozu? Weil Nur weil ich etwas gut kann, heißt das ja nicht, dass andere das zwingend schlechter können. Selbst wenn es andere schlechter können, heißt das ja nicht, dass die Menschen weniger wert sind oder schlechter sind oder dergleichen. Also da muss ja nicht zwingend eine Bewertung drin stecken. Und wenn jemand gut malen kann, kann er sagen, ich kann gut malen. Und wenn jemand sagt, ich kann schnell laufen, dann kann er ja auch sagen, ich kann schnell laufen, weil es wäre ja auch vermessen zu sagen, naja, so gut malen kann ich nicht. So gut rennen kann ich nicht. Und ne, so gut kommunizieren kann ich nicht. Also das ist ja auch letztendlich ja dann eigentlich ja nochmal eine Arroganz der ganz anderen Seite, sich selbst kleiner zu machen, als er oder sie ist. Und ich erinnere mich noch gut, wie gesagt, an die, ich sag mal, an die Hochphase meiner Überheblichkeit, die ja auch in deinem, also in meinem Praktikum bei dir ja auf jeden Fall noch gegeben war, wo ich ja auch ankam und gesagt habe, ja, KD, mein Ziel ist ja innerhalb, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang oder am Ende dir dann mitgeteilt habe, aber mein Ziel war ja, innerhalb von einem halben Jahr quasi dein Niveau zu erreichen, was natürlich komplett vermessen war und komplett unrealistisch war, wo ich auch gesagt habe, okay, Robert, das ist natürlich dein Ziel, dass du sagst,
Ja,
ne?
ich war ja auch total überrascht, dass du es schon nach 4 Wochen erreicht hast.
Sehr gut. Nee, aber das war tatsächlich so der Punkt, wo ich mir auch dachte, ein vermessenes Ziel, aber da war ich ja auch so unterwegs, ich komme vorbei bei dir und greife so viel ab wie möglich, weil du ja, ne, als hypnosystemischer Verhaltenstherapeut, der auch Unternehmensberatung machst, einfach ja komplett, also für mich das Kompetenzbündel warst und bist, wo ich gesagt habe, super, da kann ich ja richtig Kompetenz abgreifen, was ich an anderen Stellen zum damaligen Zeitpunkt wenig bekommen habe, weil an der Uni kriegst du ja quasi nur Theorie, was nett ist und auch wichtig, aber eben ja wenig Handwerkszeug. Und wie gesagt, rückblickend war ich ja damals so komplett als Zauberlehrling unterwegs, der halt, ne, einfach alle möglichen Sachen heraufbeschwört und damit komplett gegen die Wand fährt. Aber mittlerweile sage ich, habe ich halt dann durchaus einerseits Demut gelernt, auch wenn das vielleicht mitunter nicht immer ersichtlich oder greifbar ist für Personen im Außen. Und auf der anderen Seite aber halt auch ein gewisses Kompetenzniveau, dass ich sage, ja, ich bin jetzt vielleicht noch kein Erzmagier, der quasi jeden Zauberspruch aus dem Ärmel schüttelt, aber ich habe auf jeden Fall ein gewisses Kompetenzniveau erreicht, dass ich mich guten Gewissens hinstellen kann und sagen kann, ich bin kein Zauberlehrling mehr. Und wenn das dazu führt, dass andere Leute als überheblich oder arrogant entsprechend auffassen, dann ist das so.
Okay, was ja wieder auch schwierig ist zu beurteilen, ob du jetzt so bist. Das würden wir ja aus der systemischen Richtung sowieso nie sagen, sondern du zeigst dich in diesem Augenblick so. Und ich glaube, dass das natürlich auch beziehungsabhängig ist. Also in gewissen Beziehungen wirst du das mehr oder weniger haben oder zeigen, sondern wirst dich auch anders fühlen können.
Ah.
So, das.
Ist ja schön, KD, dass du mir so eine Vielfalt zubilligst, dass ich eben nicht nur so, sondern auch anders sein kann.
Die billige ich jedem Menschen zu. Und ich habe gerade darüber geschrieben, was eigentlich die Ursachen sind, warum wir uns in Gegenwart von gewissen Menschen eher so zeigen, dass wir denen möglichst erzählen müssen, was wir alles können. Und bei anderen vielleicht eher genau das Gegenteil. Dass wir, oh, da weiß ich nicht Bescheid, oh, da bin ich unsicher, ich weiß gerade nicht im Moment und so weiter. Also, was löst das jeweils wechselseitig aus? Ich habe immer noch sehr stark unser letztes Thema im Kopf, die Resonanzen in unserem Podcast, was das damit zu tun hat. Und ja, und das ist ja spannend, wenn du in die Psychotherapie gehst. Da gibt es ja sogenannte, wie heißen die nochmal, Wortfindungsstörung, also soziale Kompetenztrainings, die man da machen muss. Und eine Sache war damals immer so angesagt, dass du dann eine Schnur an einen Handfeger bindest, gehst durch die Fußgängerzone und drehst dich immer um und sprichst mit dem Handfeger so sinngemäß, Fifi, komm her und so weiter. Ja? Also das heißt, dich irgendwie sehr auffällig zu verhalten und das auszuhalten. Also der soziale Blick, die Bewertung, selbstsicher sozusagen das auszuhalten. Also da lernen ja Menschen irgendwie überhaupt zu sich zu stehen und zu anderen zu sagen, das kann ich gut. Ich kann guten Handfeger durch die Fußgängerzone ziehen und kann mit dem noch sprechen. Ja, während ja andere wiederum, und das ist wieder eine Frage des zu viel oder halt zu wenig vielleicht, die anderen, die muss man eher bescheiden. dass man denen vielleicht vermittelt, es könnte gut sein, nicht gleich allen zu erzählen, was man alles kann und was man hat.
Absolut.
Ja, das könnte gut sein, ja. Aber ich traue nicht nur dir das zu, sondern ich traue das prinzipiell allen Menschen zu. Und ich finde es eine spannende Frage, wenn jede Person für sich mal ein bisschen sich sensibilisiert, wann erzähle ich eigentlich eher von meinen Kompetenzen oder von meinen Erfolgen, wann von meinen Misserfolgen, von meinen Eignungen, wo sage ich gar nichts. Also wo halte ich mich eher zurück? Machen die das dann abhängig? Also wie wir sagen ja vom Kontext, also von dem Bezugsrahmen, von anderen Menschen. Schweigen wir eher dann, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die uns jetzt selbst erstmal erzählen, was sie alles können und drauf haben? Bringt mich das eher in die Haltung, groß oder klein zu sein, mich zu fühlen? Ja.
Aber ich habe das gerade nochmal für mich ein bisschen nebenbei reflektiert, weil es gibt ja auch immer so Vorstellungsrunden.
Genau,
Ja, wenn du jetzt
wunderbar.
in, ja, genau, sei es im Arbeitskontext, sei es in Weiterbildungskontexten und dergleichen. Und da stehe ich auch manchmal vor der Frage, so, wie möchte ich denn jetzt heute hier einsteigen? Ja, was sind denn so nach meinem ersten Empfinden für Leute heute hier? Möchte ich so ein bisschen, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen durchschnittlich hier einfach so mitschwimmen oder möchte ich einfach mal einen starken Auftritt oder quasi einen starken Einstieg in Anführungszeichen auf die Bühne der wechselseitigen Interaktion machen, weil ich bin ja durchaus, sage ich mal, flexibel. Also gut, jetzt stelle ich sogar selber fest, hey, ich habe eine gewisse Flexibilität. Danke, Kadi, das siehst nicht nur du, das sehe ich sogar selbst in der Eigenbetrachtung, wie ich nach draußen gehe. Ja, das hatte ich nicht immer. Ich meine, früher bin ich ja immer sehr stark irgendwo quasi direkt in den Raum getreten. Zwischenzeitlich gab es dann Phasen, da haben mich Leute gefragt, Robert, ist alles gut mit dir? Du hast heute gar nichts gesagt, weil ich ja durchaus auch wiederkehrende Weiterbildungskontexte habe. Und mittlerweile ist es so, ich will nicht sagen, ich werfe eine Münze, aber ich gucke einfach im besten Fall, wie geht's mir heute und möchte ich ein bisschen provozieren und zeitgleich auch einladen oder möchte ich einfach heute ein bisschen im Hintergrund stehen. Aber gerade, ich sag mal, mit der Vielschichtigkeit an ja auch Kompetenzfeldern, die ich mir sukzessive erschließe, lässt sich natürlich auch ein bisschen spielen. Also ne, Psychologe, der mit Tarotkarten arbeitet, löst bei manchen schon Stresserleben aus. Oder da heißt es dann, ja, das geht doch nicht. Als Psychologe kann man doch nicht mit Tarotkarten arbeiten. Und ich meine, ich stand ja auch selber vor dieser Frage, als ich mal Tarotkarten für mich entdeckt habe, kann ich denn damit arbeiten? Und ja, ich konnte das dann eben und kann das eben. Und wenn ich dann aber ja sage, ich bin Psychologe und Medium, so, dann wird es ja nochmal stressiger bei der einen oder anderen Person. Und deswegen sage ich auch manchmal nur, ja, okay, ich habe Psychologie studiert, habe eine systemische Beraterweiterbildung und habe auch schon eine spirituelle Weiterbildung gemacht. Und spirituelle Weiterbildung ist natürlich weitaus offener und weitaus, sage ich mal, wie du ja auch gesagt hast, projektionsfähiger, weil da kann dann jemand reinpacken, ja, spirituelle Weiterbildung, der hat halt einen Yogakurs gemacht oder der hat sich, war im Kloster oder. So dass das dann ja quasi immer noch gut anschlussfähig ist, dass ich eine spirituelle Weiterbildung gemacht habe. Also das ist natürlich, da bin ich natürlich weitaus bekömmlicher, potenziellerweise, wenn die Leute nicht Spiritualität per se ablehnen, als wenn ich mich hinstelle und sage, ja, ich bin Psychologe und ausgebildetes Medium, bumm, in your face und jetzt guckt mal, was er damit macht.
Ja, wunderbar. Also die Angebote, die wir machen, führen vielleicht bei anderen zu gewissen Einladungen oder Projektionen und das ist ja auch ein Spiel damit. Das heißt, alles ist ja dann möglich, vom Yogakurs bis Kloster oder was weiß ich, Erleuchtungswanderung auf dem Jakobsweg oder sowas.
Ja, und da ist ja die Frage, wie weit möchte ich den Rahmen aufmachen? Also wie viel Interpretation möchte ich auch ermöglichen oder eben auch nicht?
Ja.
Und was ich mich gerade gefragt habe, weil ich finde es auch gerade spannend, ich habe jetzt zumindest so diese Selbstbeobachtung, sind wir eher gerade wieder unterwegs im eher nebeneinander herreden oder reden wir gerade miteinander, spielen wir bewusst damit oder lassen wir es einfach geschehen? Das ist zumindest ein Prozess, der mir nach dem Feedback ja auch nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen mithängt, aber der ein bisschen mitschwingt. Was ich mich aber gefragt habe, KD, angenommen, du würdest dich jetzt mal nicht als, ich sage einmal, Dozent oder dergleichen in einem Kreis wiederfinden, sondern als Weiterbildungsteilnehmer, wie würdest du dich denn vorstellen, wenn wir jetzt mal ausblenden, Kontext und so weiter und so fort? Das hat natürlich einen Einfluss, aber was wäre denn so dein intuitiver oder dein Wunschvorstellungsimpuls, würdest du dich überhaupt vorstellen oder würdest du sagen, eigentlich, ich sitze hier einfach, das ist ja auch eine Möglichkeit, einfach dazu sagen, ich habe eigentlich ein ganz anderes Regelsystem, für mich ist es gar nicht zu wissen, wichtig zu wissen, wer jetzt hier ist, also was ist denn da so deine Vorstellung, was war vielleicht auch die letzte Vorstellung, die du hattest in so einem Kontext, wo du nicht vorne standst?
Oh, das löst ganz, ganz viel in mir aus. Also ich habe ja selbst als ja, Lehrtherapeut oder als jemand, der viel Weiterbildung gemacht hat im Erwachsenenbereich, selbst zig Vorstellungsrunden miterlebt, wie Menschen das machen. Ich habe da natürlich unterschiedliche Variationen dann angeboten, aber trotzdem, da komme ich gleich noch drauf, wie ich es gemacht habe. Ich habe es ganz unterschiedlich gemacht. Ich habe also, wenn ich nicht der Erste war, der sich vorgestellt hat, dann hat das, was die anderen gemacht hat, da ich jetzt hochsuggestibel bin, in mir Unterschiedliches ausgelöst. Wenn die anderen angefangen haben, ich war in Harvard, ich war bei was weiß ich wie und alles Mögliche aufzählen, dann habe ich bei mir früher so einen Effekt festgestellt, dann wurde ich eher klein und unsicher, weil das habe ich dann vielleicht alles nicht gemacht, wenn ich sofort in so einer Art Vergleich war. Und ja, habe ich dann nicht wohlgefühlt bei meiner Vorstellung und habe dann eher vielleicht kurz und knapp gesagt. Oder ich habe später, als ich dann als souveräner geworden bin, habe ich das Muster nochmal überzogen. Und habe dann halt Sachen erzählt, wo ich überall war. Und ich war schon auf dem Mars und habe da schon mit dem Mars-Menschen gesprochen. Und der hat mir schon geraten und gesagt, wer das bis hierhin schafft, der schafft alles oder irgendwie so. Also es wurde dann schon klar, es ist eine Überzeichnung, um gewisse Muster zu spiegeln. So, das habe ich auch gemacht. Aber habe selbst, nachdem ich dann, ja, es fällt mir jetzt schwer, ein bisschen zu sagen, aber selbst von anderen, ja, so gesehen wurde, boah, der hat schon einiges erlebt. Der ist mit Leuten zusammen, die aktuell vielleicht in den Medien angesagt sind und so weiter. Und deine Frage war ja, wenn ich selbst Seminarteilnehmer war, das habe ich dann üblicherweise nicht gesagt, alles, weil ich die Erfahrung gemacht habe, das macht die Seminarleiterin oder Leiter unsicher mir gegenüber. Und dann ist dann manchmal sowas passiert, dass die mich bei gewissen Aussagen angeguckt haben oder wollten von mir nochmal eine Bestätigung haben. Das war mir komplett unangenehm. Und habe dann gar nichts dazu gesagt, zu meinem Hintergrund. Und ich habe ja, also mein Vater war in der Grundausbildung Tischlermeister und hat dann natürlich auch eine Werkstatt und habe da viel mitgearbeitet und habe dann manchmal nur gesagt, ich bin Tischler. Und das war dann halt ausreichend. Ja, oder ich weiß noch, da war ich auf einem Seminar, wo viele eher in so einer Esoterik-Szene, auf so ein Frauen-Männer-Seminar war das, als Seminarteilnehmer. Und die beiden Männer da in der Männergruppe, die fand ich aus meiner Sicht, naja, nicht so souverän, wie ich mir das gewünscht hätte, dass ich mich hätte da fallen lassen können. Ich hatte das Gefühl, die waren sehr auf Beifall aus und was sie da anbieten und waren sehr bedürftig und so weiter. Und habe dann da auch nichts gesagt weiter. Und dann gab es noch eine andere Vorstellungsrunde da in so einer Subgruppe bei Männern. Und dann sagte der eine, der stellte sich vor und sagte, er kommt aus Brandenburg. Da habe ich gesagt, ich war letzte Woche in Brandenburg, was stimmte. Da war ich aber bei einem Unternehmen. Und dann sagt er, was machst du denn in Brandenburg? Sagt er zu mir, da habe ich gesagt, ich bin Kurierfahrer. Ich hatte da eine wichtige Auslieferung hinzufahren. Und dann hatte sich das so rumgesprochen. Und dann sprachen mich im Laufe des Workshops immer wieder Leute haben gesagt, sag mal, das kann doch nicht sein. Ja? Du arbeitest doch nicht als Kurierfahrer. Du musst auch noch was anderes gemacht haben in deinem Leben. Aber habe ich gesagt, in meinem Alter ist nicht ganz so leicht, einen Arbeitsplatz zu finden. Das war gerade halt noch möglich und jetzt fahre ich halt Sachen aus. Also ich merkte, auch das war wieder sowas, ein Spielen damit, mit Zuschreibungen, Rollen und Bezeichnungen. Ansonsten hängt es wirklich vom Kontext und von den Menschen ab. Ich selbst neige eher dazu, den Ball flach zu halten. Oder ich könnte mir auch sowas vorstellen, Vorstellung ist nicht wirklich wichtig, bildet euch aufgrund meines Verhaltens halt selbst einen Eindruck. Alles andere dient nur dazu, dass ihr irgendwas besonders aufwertet oder halt abwerten müsst, um euch zu schützen. Das brauche ich jetzt nicht zu spielen, mit euch das Spiel.
Was ja auch ein sehr starker Einstieg wäre, zumindest aus meiner Perspektive, wo ich mir denke, okay, da stellt sich auf jeden Fall jemand hin und steht halt da. Also wer das in der Form so sagt und sagen kann. Ich muss gerade nochmal schmunzeln, als du gesagt hast, das mit dem Tischler, dass du dich als Tischler vorstellst, weil ich meine, Jesus war ja auch Tischler.
Genau,
Kam
genau.
mir so, ja, ich war Tischler, wie Jesus halt. Also, aber ja, komplettes Understatement hat mich gerade so amüsiert, dass sich auch aus dem Tischler viel machen lässt.
Ja, ich mag ungern dem Gesprächspartner widersprechen, der das Universum besser gemacht hätte. Aber ich dachte, dass es da um einen Zimmermann gehen würde und Zimmermann für mich noch was anderes ist als wie der Tischlerberuf. Aber okay.
Das ist auf jeden Fall alles, glaube ich, hinreichend artverwandt. Also kam mir einfach nur so als Gedanke im Sinne von, dass ja auch so ein Understatement mitunter auf einer, ich sag mal, tieferen Bedeutungsebene ja auch mit
Absolut.
einem Augenzwinkern nochmal was anderes
Genau.
aussagen kann.
Und es zeigt wunderbar, dass man sagen kann, was man will. In meiner Konstruktion war es eher eine Art Würdigung meines Vaters. Ja? Weil so, und du kannst sagen, was du willst. Bei dir löst es genau die andere Facette. Das hat er sich extra jetzt ausgedacht, weil er glaubt, er ist Jesus nach.
Nee,
Nein, 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 nein. Es ist, ja? Das ist die Assoziation, die bei dir eingespielt wurde jetzt.
nicht, dass du es dir absichtlich ausgedacht hast, sondern nur, dass das quasi eine Ebene ist, die halt mitschwingt und die mich halt amüsiert hat. Im
Ja.
Sinne von, ne, dass ich mit dem Augenzwinkern sagen kann, ne, Kadi, du versuchst jetzt quasi ja dein Licht unter den Scheffel zu stellen, indem du sagst, ne, du bist Tischler und selbst da gelingt es dir nicht, dein Licht unter den Scheffel zu stellen, weil ich einfach sage, ja, Jesus war auch Tischler und deswegen spiele ich das Spiel halt auf einer anderen Ebene mit. Also, wie gesagt, das war jetzt gar keine Unterstellung oder dergleichen, sondern nur ein
Na,
Amüsement auf meiner
ja,
Seite.
das habe ich schon so verstanden. Du musst dir da gar keine Sorgen machen. Ich meine aber genau, unabhängig vom Inhalt, kann dir das genau mit anderen Menschen passieren in diesen Vorstellungsrunden. Aber ich habe da noch so ein paar Bonbons an Vorstellungen. In dieser psychosozialen Szene hast du ganz häufig so eine Vorstellungsrunde, die ich erlebt habe, die dann genau im Detail erzählen, bei welchen Koryphäen sie in Weiterbildung waren und wo sie einen Abschluss haben. So, das ist dann merke ich schon, aha, okay, was sind das für Botschaften jetzt? Ja, sich Selbstsicherheit zu geben hier in diesem Kreis, dass man eigentlich doch schon ganz viel weiß und komme ja bloß nicht zu nah. Ich war bei Robert Wegner, da habe ich schon intensive Drogenerfahrungen gemacht, als Beispiel nur. Und oder bei Maria Müller, da habe ich, was weiß ich, Aufstellungen gemacht und pipapo. So, und dann sind andere da. Also, ich bin eigentlich nur hier, weil ich weiß eigentlich alles, ich habe viel Erfahrung, ich brauche aber noch das Zertifikat. Ja, okay, gut. Er hat Zertifikat. Und dann andere, die sagen gar nicht zu ihrem beruflichen Hintergrund vielleicht, die gehen dann da auch raus und stellen sich vor, was immer sie da auch sagen. Ich bin so und so alt, ich bin verheiratet oder nicht verheiratet, ich habe Kinder, keine Kinder. Und ich bin in meinem Leben in einer Phase, wo ich gedacht habe, es könnte gut sein, jetzt auch noch mal eine systemische Weiterbildung zu machen. Fertig. So. Ist immer die Frage, was man da verbindet. Also ich habe es immer halt so gesehen, ich habe das auch genutzt dann für den ersten Einstieg, dass sie dann noch mal gucken, wie sie sich vorgestellt haben, wie viel Immunisierung im Vorfeld da schon mitschwingt, sich auch zu schützen vor Beschämung, dass man vielleicht nicht so viel wert ist, weil was hat man sonst für eine Motivation, alles zu erzählen, wo man schon mal irgendwo zugehört hat und wo, auf welcher Tagung man war und ja.
Ja, also eigentlich, das wäre ja auch mal eine Vorstellungsmöglichkeit für mich, dass ich einmal sage, ja, schon in jungen Jahren habe ich mit Dr. Klaus-Dieter Dohne, dem renommierten hypnosystemischen Verhaltenstherapeuten, der auch Unternehmensberatungen macht, zusammengearbeitet. Also würde ich auch schweigen, dass es ein Praktikum
genau.
war, aber auch das
ja,
ist ja
genau.
Narrativ,
Genau.
das mitunter Personen erzählen, dass sie ja Sachen dann aufblähen. Und nach über einem Jahrzehnt kam dann Dr. Dohne auf mich zu und hat gesagt, möchtest du nicht einen Podcast mit mir machen und so weiter. Also gibt ja viele Geschichten, die wir erzählen und spinnen können, um ja einen gewissen Eindruck zu erzeugen.
Genau.
Und Name-Dropping ist natürlich ein tolles Ding. Ist halt witzig, wenn der Gegenüber den Namen nicht kennt. Also wenn, es gibt ja auch manchmal so Kontexte, wo jemand sagt, ja, ich habe bei der Person gelernt, bei der Person gelernt, bei der Person gelernt. Und du denkst, okay, was sind das für Menschen, habe ich noch nie gehört, interessiert mich nicht. Dann verpufft das natürlich so ein bisschen. Oder der Gegenüber sagt halt, ja, okay, du hast halt keine Ahnung. Aber ist ja auch mal spannend, erzielt das eigentlich den Effekt, den die Leute möglicherweise erzielen wollen? Also wenn wir jetzt,
Ja.
oder wenn ich jetzt eine Intention unterstelle, weil ich sag mal auch meine Schockexperimente mit Psychologe und Medium, da gibt es auch genug Leute im Kreis, die zucken mit den Schultern und sagen, okay, ist halt Psychologe und Medium. Aber das sind dann auch die Leute, mit denen ich vielleicht eher dann ins Gespräch gehe, weil die es halt nicht irgendwie in die eine oder andere Richtung halt aufladen.
Genau. Ich könnte sogar noch ergänzen, was du auch noch sagen könntest, ist, dass du damals mich erstmal auf Kurs gebracht hast, indem du mir die wirklich wichtigen Modelle unterstützend nochmal nahegebracht hast, die ich dann später für meinen Erfolg wirklich nutzen konnte.
Naja, die Perlen vor die Säue-Geschichte oder noch eine andere.
Naja, zum Beispiel, ich hatte jetzt daran gedacht, die Entwicklung einer Grafik, die sich heute noch findet in meinen Unterlagen.
Das ist richtig, ja.
Aber
und ich glaube auch der eine inhaltliche Punkt, der glaube ich bis heute noch mit einem Fragezeichen im Raum steht, aber das würde jetzt hier zu sehr in interne Details übergehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall spannend, letztendlich wie ja die eigene Vielschicht oder wie wir Menschen ja mitunter auch unsere eigene Vielschichtigkeit reduzieren oder meinen reduzieren zu müssen, weil wir ja die Sorge haben, was das im Gegenüber oder im Außen auslöst, beziehungsweise was das ja für Rückkopplung entsprechend erzeugt, weil ich habe ja kein Problem, mich damit hinzustellen, zu sagen, ich bin psychologisch ausgebildet, systemisch ausgebildet, spirituell ausgebildet, das ist halt so, ich meine, warum soll ich an Fakten irgendwas leugnen, aber es ist natürlich schon immer mitunter mit der Frage verbunden, naja, wie kommt das beim Gegenüber möglicherweise an, wie ist die Beziehung zu meinem Gegenüber, was hat das für Konsequenzen, weil ich meine, wir hatten ja vorhin das Thema Bahn, ich bin ja in einem sehr konservativen Arbeitsumfeld tätig und da könnte ich schon Gefahr laufen, ja, sanktioniert zu werden, wenn ich sage, ja, ich bin auch spirituell ausgebildet und dergleichen. Als Psychologe, ne, Psychologie ist ja auch ein wissenschaftliches Fach, könnte es ja auch so sein, dass es heißt, als Psychologe sich mit esoterischen Sachen auseinanderzusetzen, ist aber nicht ganz so vernünftig, wo ich mir denke, zumindest nach meinem Verständnis von Psychologie und in der Verbindung das menschliche Leben zu entdecken, gehören eben auch solche esoterisch-spirituellen Lebensbereiche dazu und für mich sind eher Psychologen suspekt, die sich nicht damit auseinandersetzen. Also, ne, das lasse ich denen auch, aber wo ich denke, also, wenn ich einen Psychologen habe, der sich mit mehr Aspekten der Welt auseinandersetzt, das finde ich persönlich besser gut, vielleicht, weil ich es auch so tue, als jemand, der sagt, nee, ich beschränke mich nur auf die Wissenschaft und nur, was wissenschaftlich bewiesen ist, in Anführungszeichen, das hat auch einen Wert, würde ich sagen, kann man so machen, wäre jetzt aber nicht der Psychologe, zu dem ich gehen würde, aber das ist ja auch schön, dass es da diese Pluralität gibt von bis, also von Name-Dropping und schaut her, was ich schon alles kann, bis halt hin zu, ich sag mal, Understatement, weil sich ja da einfach dann ja jeder so seine Gegenüber suchen kann, mit denen es passt oder eben auch gezielt sich Charaktere aussucht, mit denen es knirscht, weil das ja dann häufig die Leute sind, von denen wir am meisten lernen, also von denen ich am meisten lerne. Ich erinnere mich noch gut aus meiner, also an meine spirituelle Weiterbildung, da hatten wir auch so eine Übungsgruppe, die hat sich dann gefunden und da gab es eine Medizinstudentin, mit der ich gut auf einer Wellenlänge lag und wo ich gesagt habe, mit der möchte ich auf jeden Fall dieses Wochenende da in der Übungsgruppe sein. Dann waren da drei andere Leute und das waren wirklich Leute, wo ich sage, auf die hatte ich eigentlich gar keinen Bock. Ja, also eine, die sehr blumig war und zwei andere, einer, der so auch so unterwegs war, was ich ja schon alles kann und wie man es nach Lehrbuch richtig macht, und die andere sehr impulsiv. Und das waren so alles Charaktere, wo ich gesagt habe, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe schon überlegt, tatsächlich die Gruppe zu wechseln. Und am Ende des Wochenendes waren wir quasi die, ich meine, es ist jetzt nicht zwingend notwendig, dort in eine kompetitive Richtung zu gehen, aber wir waren schon die Gruppe, die die Instruktion am richtigsten verstanden hat, die quasi dort, ne, einfach eben durch die Unterschiedlichkeit und dass wir die quasi in eine gemeinsame Form gegossen haben, die wirklich am besten unterwegs war. Nicht, dass es wichtig gewesen wäre, am besten unterwegs gewesen zu sein, aber mir am Ende des Tages schon. Wir waren halt wirklich die Gruppe, die halt die Instruktion verstanden hat, und die anderen Gruppen haben irgendwas gemacht, was auch nicht schädlich war. Aber es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir da, und das ist vielleicht der wichtige Punkt, dass wir gerade in unserer Unterschiedlichkeit und dass wir nicht alle begeistert voneinander waren, am Ende des Tages doch ein gutes Miteinander gefunden haben und es am Ende dafür geschätzt haben, dass wir eben auch so unterschiedlich sind.
Ja, ich meine, das ist schon fast eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ich meine, du sagst doch mal ganz, ganz wichtig. Also das wird ja überall jetzt auch gepredigt. Je unterschiedlicher die Leute sind, desto vorteilhafter ist das, um unterschiedliche Räume auszuleuchten. Wenn ich mal diese Scheinwerfer-Metapher nehme mit der Stablampe, dann leuchten halt unterschiedliche Leute irgendwo anders hin. Das Problem ist, das irgendwie zusammenzubringen auf Beziehungsebene, das auszuhalten. Da muss man eine gewisse Verunsicherung aushalten und ertragen, dass auch alles ganz anders sein könnte, als wie man das selbst jetzt sieht oder machen würde oder vorgehen würde. Wenn das gelingt, ist es gut. Deswegen ist, glaube ich, so eine Beziehungsstabilität wichtig. Das ist das Erste. Ich würde heute für mich das immer so formulieren. Ich würde gar nicht sagen, dass der Vorteil darin liegt, also auch jetzt natürlich, wie ich sagte, dass unterschiedliche Perspektiven angeguckt werden können, ausgeleuchtet werden können, sondern dass es für den Einzelnen eine Unterstützung ist, Entschuldigung, zusammen die Vernebelungen, die wir selbst alle haben, wenn wir irgendwo drauf gucken, oder die subjektiven Verzerrungen, würde man psychologisch sagen, dass sich das durch Hilfe der anderen auflöst. Und dann ist es ja, dass dann in so Gruppen Einzelne, und deswegen kommen die häufig auch nicht überhaupt zu Arbeitsergebnissen, weil die darum kämpfen, ihre eigene subjektive Verzerrung aufrechtzuerhalten und gegen die anderen durchzusetzen.
Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich verstanden habe, was du sagst, aber der Gedanke, der mir kam, den finde ich zumindest für mich jetzt gerade sehr wertvoll, also richtig wertvoll. Weil was ich mir gerade aufgeschrieben habe, ist das Wort Trennschärfe. Also in dem Moment, wo ich ja unterschiedliche Charaktere habe und die gut miteinander zusammenkommen und eben, sage ich mal, jeden so sein lassen können oder nicht nur so sein lassen können, sondern die Kompetenz auch nutzen, kann ich natürlich viel reduzierter bzw. viel fokussierter agieren. Also in dem Moment, wo ich in der Gruppe, ich sag mal, 5 Rollen bedienen muss, komme ich natürlich schwerer jetzt in das Handeln, als wenn es heißt, okay, Robert, du übernimmst jetzt die Rolle A, die Rolle B, die Rolle C und die anderen Rollen, die aus meiner Sicht auch wichtig sind, übernimmt jemand anders, weil dann kann ich ja quasi mit einem Laserstrahl agieren, anstatt halt mit einem Suchscheinwerfer mich noch drehen zu müssen und zu sagen, naja, okay, ich habe jetzt das eine gesagt und jetzt muss ich noch das andere sagen, um die Balance wiederherzustellen. Wenn ich jemanden anderen in der Gruppe habe, der das andere sagt, reicht es, wenn ich das eine sage und wir kommen trotzdem, ich sag mal, zu einem guten oder vielleicht sogar besseren Ergebnis, weil ich ja nicht selber in mir eine Widersprüchlichkeit haben muss. Also gerade, ich sag mal, mit einer systemischen Weiterbildung und noch mit allen weiteren, ich sag mal, ausdifferenzierenden Qualifikationen erlebe ich es zumindest, dass wenn jemand sagt, naja, aus welchen Gründen ist das denn so und so, dass ich sage, naja, es kommt darauf an, durch welche Brille ich schaue, weil aus dieser Perspektive, aus jener Perspektive und wenn ich die Perspektive nehme und alle haben andere Erklärungsmodelle, die sich vielleicht noch widersprechen, kann es natürlich schwieriger werden, auch für mich, da, weil ich ja auch eine gute Antwort geben möchte, in dem Moment, wo es heißt, aus dieser einen Perspektive habe ich einen klaren Fokus und habe auch weniger innere Konflikte, weil ich ja selber meine innere Pluralität an der Stelle, ich sage mal in Anführungszeichen, nicht aushalten muss oder zumindest nicht in solche großen Abwägungsprozesse kommen. Und Trennschärfe ist für mich jetzt hier gerade ein sehr unterschiedsbildendes Wort. Also danke,
Bitte,
danke
bitte.
dafür.
Das ist schön, dem Mann, der das Universum besser gemacht hätte, auch ein paar Ideen noch zu liefern, wie es noch besser werden kann.
Ich bin mal gespannt, Kadi, wann das alt wird. Aber ich gönne dir das auf jeden Fall noch ein bisschen damit zu karikieren.
Ja, also Das glaube ich eben wirklich. Das ist etwas, was ich für mich auch nicht immer aufrechterhalten kann. Aber ich merke das selbst. Wie gesagt, ich habe mir ja extra eine Konstruktion geschaffen. Ich habe heute Morgen recht früh ein Gespräch mit Sloterdijk gehört. Und da sagte er nochmal, dass es ihm wichtig sei für, ich sag mal, ältere Männer, was immer das jetzt sein mag, sich eher Jüngere zu suchen. Wenn ich sage, jüngere Männer zu suchen, könnte das falsch verstanden werden. Jüngere Menschen zu suchen, das ist ja egal, ob Mann oder Frau, die, von denen man sich fordern lässt. Und das hat er nochmal sehr schön ausgeführt, wie hilfreich das ist. Weil damit immer wieder dieses gronnende Wissen über die Jahre, wo man davon ausgeht, so ist es, dass das immer noch mal hinterfragt wird und noch mal neu angeguckt werden kann, ob es auch wirklich so ist insgesamt oder ob man es verfeinern müsste. Und ich merke das gerade bei meinem Schreiben, wenn ich jetzt für diese Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung Modelle entwickle, Texte schreibe und ich gebe die dann, ich sag mal, zu meinen, in Anführungsstrichen, jungen Webseiten- und Marketing-Bauer. Und der sagt, nee, so, das ist, das geht nicht, oder es passt nicht, zu komplex, das muss anders sein und so weiter. Dann merke ich schon, wie ich das so annehmen kann und aber wie ich innerlich manchmal, ich sag mal, fast, ist ein bisschen übertrieben, verletzt reagiere, weil ich lange gerungen habe jetzt um Formulierung und bin dann vielleicht darin selbstverliebt, also nicht selbstverliebt, aber dass ich so eine Art Stolz habe, dass mir das gelungen ist, diese wirren Gedanken, die ich ungeordnet im Kopf hatte, jetzt so rauszubringen. Und dann kommt einer, der sagt, nee, also das kann man so gar nicht schreiben, weil das versteht keiner, das ist eine Webseite, das muss viel einfacher. Und ja, von daher weiß ich um die Emotionen, die das auslösen kann und trotzdem das dann aber immer wieder zu würdigen. Ich meine, ich kriege das gut hin, glaube ich, würde ich jetzt mal so sagen. Aber trotzdem allein das so wahrzunehmen, ne? Also sich etwas zu suchen, wo man weiß, es wird mich vielleicht auch mal schmerzhaft berühren und es trotzdem als wichtig erachten, dass man sich da fordern lässt.
Also ich finde
deswegen. Und deswegen habe ich mich an dich immer wieder gern erinnert und letztendlich auch gefragt, Robert.
Ah, vielen Dank dafür. Da muss ich nicht sagen, von wegen, wenn jemand Feuerbälle gegen sich geworfen bekommen möchte, oder mittlerweile werfe ich ja neben die Leute, kann er sich gerne an mich wenden. Tatsächlich habe ich ja mal das Bild für mich entwickelt von Feuerbällen zu Leuchtfeuer, weil ich glaube, dass das bekömmlicher ist für andere, weil ich ja manchmal Leute schon fordere und ich habe das in der Praktikumszeit ja sehr geschätzt, also rückblickend noch mehr als damals, was du ja auch alles ausgehalten hast und was ich mir da teilweise auch einfach rausgenommen habe, also von der Anfrage, kann ich ein Praktikum machen, bis hin zu, nee, sollen die doch selber ihren Kaffee kochen, also da hatten wir durchaus einige intensive Prozesse und ja, wie gesagt, und ich schätze es ja auch so, dass wir hier auch einen offenen Raum haben, wo ich sage, okay, ich vermute, ich kann alles sagen, ohne dass sich das groß aus der Bahn bringt. Wobei ich da ja im Zweifel meinen eigenen Selbstzensor habe, weil nur weil dich das nicht aus der Bahn bringt, gibt es ja doch noch einen Anteil, der auch sagt, gut, ein bisschen Außendarstellung bei Hörerinnen und Hörern möchte ich ja doch noch aufrechterhalten oder zumindest in Betracht ziehen. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir ungeachtet dessen in der Form sprechen können und auch miteinander sprechen, wie wir es tun.
Ja, das könnte allerdings auch bei gewissen Hörerinnen und Hörern den Eindruck auslösen, dass es scheinbar was Unverbundenes ist, weil wir das einfach vielleicht auch so stehen lassen können und den anderen nicht, sage ich mal, in dem Sinne angreift, aufregt, irritiert in irgendeiner Form, sondern dass man das anhört und sagt, ja, und darüber nachdenkt, ja, so könnte es auch sein, aber das nicht explizit sagt, sondern dann geht's weiter.
Genau, und deswegen siehst du das ganz anders, weil du es nicht nochmal explizit gesagt hast, weil du nicht nochmal 20 Packen Würdigungen hingeworfen hast. Aber ja, wie gesagt, es ist ja auch manchmal gut und wichtig, das zu sagen. Und es gibt ja dann auch die Gefahr, solche Sachen gar nicht mehr zu sagen, weil beide Seiten davon ausgehen, wir wissen ja, was ist. Und zeitgleich finde ich es eben sehr angenehm, dass wir eben auch Sachen nicht aussprechen müssen und trotzdem wissen, dass sie da sind.
Genau. Wie immer wieder das Phänomen von sogenannten langjährigen Paaren, ne? Die im Lokal sitzen, die laufen auch immer Gefahr, verunglimpft zu werden von anderen. Da, guck mal, die haben sich gar nichts mehr zu sagen. Aber vielleicht verstehen die sich so gut, die müssen nichts mehr sagen, Robert.
Ja, oder vielleicht sagen sie sich was auf einer anderen Ebene, wenn sie auch schon beim Mars waren.
Das kann auch passieren. Okay, in diesem Sinn, vielen Dank für die heutige Runde. Sehr assoziativ, was alles gekommen ist. Und ich bin gespannt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für eigene Erfahrungen in Vorstellungsrunden gemacht haben. Inwieweit das fast eine Art hypnotische Kommunikation war, wenn sich andere vorgestellt haben, was das bei ihnen ausgelöst hat und für Resonanzen entstanden sind. Da würde ich mich über Feedbacks freuen.
Genau, wir haben auch eine E-Mail-Adresse oder zwei E-Mail-Adressen sogar, die ja auch entsprechend bei unserem Podcast zu finden sind. Also da die Einladung gerne mit uns in Kontakt zu gehen.
Alles Gute, bis zum nächsten Mal, Robert.
Bis dahin, Kadi. Tschüss.